Ich habe selber nie was moralisch Fragwürdiges gemacht. Aber klar, man schaut natürlich, wenn man jetzt Sachen beispielsweise abschreibt, ja, wie mache ich das? Es gibt viele legale Mittel und Wege. Und klar, jemand, der in eine Steuerkanzlei kommt, der will ja nicht die Antwort hören, ja, es gibt legale Wege, die Steuer zu vermeiden, aber wir machen es halt nicht.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Das würden wir machen, die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich die totale absolute Mehrheit.
Das haben sich jetzt.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin und hallo. Willkommen zu Absolute Mehrheit. Ich bin Jan Schippmann und heute geht's ums Geld. Sagen wir es mal so, der Ruf der Finanzämter in Deutschland ist ausbaufähig. Dabei würde ohne unsere Steuern hier gar nichts laufen. Fabian Walter aka Steuerfabi kümmert sich genau um das Thema. Quasi als Steuerinfluencer gibt er auf Insta, TikTok und Co. jede Menge Infos rund um deine Kohle und hatte mittlerweile mehr als 1 Million Abos am Start. Wir reden heute darüber, wie Deutschland es mit seinen Finanzen deutlich besser machen könnte und droppen sicher auch den ein oder anderen Steuertipp, also mitschreiben. Los geht's. Herzlich willkommen, Steuerfabi.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Manche machen Online-Comedy-Content, manche machen Pranks, wir machen Politik-Videos und du machst Content über Steuern. Mal ganz einfach gefragt, warum?
Ich glaube, dass man in der Schule relativ wenig über Steuern lernt und ich bin da so ein bisschen von einem Kumpel von mir getrieben worden, vom Philipp, der hat während der ersten Corona-Pandemie da gesagt, hey, mach doch mal ein Steuervideo auf TikTok und ich habe gesagt, TikTok, was ist das? Ein Klopfgeräusch, war da gar nicht in diesem Social-Media-Game drin und er hat gemeint, ich kann ganz gut Steuern erklären und dann habe ich am 5. April 2020 mein erstes TikTok-Video über Steuern hochgeladen. Ne?
Und wie lief das?
Das lief überraschend gut. Ich hatte damals 0 Follower auf der Plattform und so in meinem damals noch unwissenden Social Media Hirn habe ich gedacht, okay, 0 Follower, 0 Aufrufe. Aber das Video hat tatsächlich 50.000 Aufrufe gehabt mit dem Thema, kann man Kaffee von der Steuer absetzen? Ne?
Die gute alte Kaffeesteuer hatten wir letztens mit Maurice Höfgen hier auch zum Thema schon mal. Das war dein erstes Thema. Du hast vorher in einer Steuerkanzlei gearbeitet.
Genau.
Ist das auch so ein bisschen so ein neuer Reiz gewesen, dass du gesagt hast, okay, vielleicht ein bisschen zu langweilig, jetzt mache ich das online?
Ja, also ich habe bin dann gewechselt von der Steuerkanzlei, weil dieses Unterrichtende, das hat mir gelegen. Ich habe dann überlegt nach meinem Master, wo gehe ich hin, mache ich noch einen Doktor. Und dann bin ich zur Haufe-Gruppe gewechselt. Die machen ja so Fort- und Weiterbildung für Steuerberater, Steuerberaterin. Und dieses Unterrichtende, Sachen einfach darzustellen, dass es die Zielgruppe versteht, das fand ich sehr interessant. Dass es natürlich dann auf TikTok sein wird, damit habe selbst ich nicht gerechnet.
Wie steht es denn deiner Meinung nach um die finanzielle Bildung in Deutschland?
Teils, teils. Kommt auch so ein bisschen aufs Bundesland und die Schulform an. Ich bin mit einem gemeinnützigen Verein unterwegs und gehe auch an Schulen. Und das Bild ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man ist und in welcher Schulform. Ich glaube tatsächlich, dass Social Media da was zu beigetragen hat, dass es besser wird. Aber allgemein würde ich mal die finanzielle Bildung in Deutschland nicht sonderlich hoch einschätzen.
Die FDP will ja schon seit einiger Zeit, dass Finanzbildung ein eigenes Schulfach wird. Wie siehst du das?
Ja, da muss man natürlich immer schauen, wer unterrichtet dann dieses Schulfach. Ja, es muss natürlich von Akteuren geschehen, die A, eine Ahnung haben, aber B, auch jetzt nicht irgendwie werblichen Content an den Schulen machen. Das ist ganz wichtig. Ob es ein eigenes Schulfach sein muss, das weiß ich nicht, aber so mehr in den Lehrplan rein, zumindest mal die Basics, dass man irgendwie nicht mit Konsumentenkrediten im jungen Alter schon hantieren sollte, sich überschulden sollte. Ich glaube, solche Inhalte wären schon sinnvoll. Ich glaube, in die Tiefe muss man nicht gehen, aber so in jedem Bereich, Wohnen, Versicherungen, Steuern etc., so die Grundlagen, das wäre nicht schlecht aus meiner Sicht.
Dann würde ich mal sagen, wir gehen direkt in das Thema rein, das du uns mitgebracht hast und wir schauen, was du in Deutschland ändern würdest, wenn du alleine entscheiden könntest.
Die Steuererklärung sollte so einfach sein, dass sie auf einen Bierdeckel passt. Diese Idee hatte unser heutiger Kanzler Merz bereits schon 2003. Der spätere Finanzminister Wolfgang Schäuble nannte das damals eine Illusion. Und über 20 Jahre später ist klar, er hat recht gehabt. Aber warum ist es im digitalen Zeitalter immer noch so nervig, seine Steuererklärung zu machen? Und warum ist das deutsche Steuerrecht so verdammt kompliziert?
Wir haben es gerade gehört, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Die eine oder andere Person wird sich noch daran erinnern. Eine charmante Idee, hat nie geklappt. Woran hat es gelegen?
Ich glaube, wegen der Einzelfallgerechtigkeit, man will es, was natürlich auch gut ist, jedem recht machen, aber gerade bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist es dann doch sehr kompliziert. Die Regelungen sind zum Teil sehr verworren, man blickt nicht durch. Einfache Geschichten wie ein Arbeitszimmer absetzen oder der Weg zur Arbeit ist relativ kompliziert. Und da ist ja die Frage, braucht's das? Ja? Braucht man vor allem, wenn man jetzt keine anderen Einkünfte hat, also wirklich nur aus seinem Job beispielsweise, braucht es dann diese Detailregelung, braucht es dann, dass jeder sich hinsetzen muss, wenn er die Steuerrückerstattung will und dann die Steuererklärung machen muss. Aus meiner Sicht kann man da viel vereinfachen und mehr mit Pauschbeträgen agieren, weil ich glaube, vielen fällt schon sehr schwer, die eigene Einkommensteuererklärung zu machen.
Wie findest du die damalige Idee von Merz so im Grundsatz?
Im Grundsatz gut, aber halt nie umgesetzt. Also das ist natürlich was, wo man sagen muss, okay, er hat die Idee tatsächlich nochmal aufgegriffen, letzten November. Ich war bei einer Veranstaltung, wo er auch war, und hat über diese Idee gesprochen. Und er ist von der Idee nicht abgerückt. Er hat bei der Veranstaltung beim Steuerzahlerkongress gesagt, ist jetzt anders, nicht mehr auf dem Bierdeckel, sondern über eine App. Aber auch wenn ich die Apps sagen wir mal, vom Staat anschaue, die sind mal vorsichtig gesagt suboptimal.
Du sagst, das Steuersystem in Deutschland ist zu kompliziert und ich glaube, das fühlt jeder, der schon mal eine Steuererklärung machen musste. Was würdest du denn gerne konkret ändern?
Also ich bin der Meinung, dass man insbesondere beim Arbeitnehmer Pauschbetrag, einen höheren Pauschbetrag nehmen soll.
Was ist das genau?
Es ist so, dass jeder Steuerpflichtige, jede Steuerpflichtige einen Pauschbetrag hat, ja, der ist bei gut 1200 Euro pro Jahr. Und da ist es dann so, wenn man da nicht drüber kommt, um die Steuererklärung abgibt, bekommt man auch nichts zurück. Das ist manchmal so, schreiben mir auch meine Follower, ich habe jetzt meine Steuererklärung mit Elster gemacht und irgendwie, da bekomme ich nichts zurück. Grund ist dieser Pauschbetrag. Das hört sich jetzt erstmal negativ an, wenn man nichts zurückbekommt, aber ist im Grunde was Positives. Was sagt dieser Pauschbetrag? Wenn du jetzt beispielsweise einen kurzen Weg zur Arbeit hast, dann ist es so, ja, dass du vielleicht 600 Euro Kosten hast. Wenn du jetzt nicht über diesen Arbeitnehmerpauschbetrag kommst, dann wirkt sich das nicht aus. Hört sich erstmal nicht so gut an, aber wenn man das mal weiterspinnt, diesen Gedanken, wenn der Arbeitnehmerpauschbetrag nicht bei gut 1200 Euro wäre, sondern bei 1800, 2000 oder gar noch höher, dann wäre es für viele eben besser, dann hätten sie netto monatlich mehr ausgezahlt und müssten nicht im Folgejahr die Steuererklärung machen, ja, und müssten dann nicht die Belege sammeln, weil es gibt eine Belegvorhaltepflicht. Also wenn das Finanzamt sagt, wir hätten gern den und den Beleg gesehen, dann muss ich den auch haben. Ja. Ja, früher musste man den noch einreichen, das muss man jetzt nicht mehr. Das ist eine gute Änderung. Aber wie wäre es denn, wenn man einen höheren Arbeitnehmerpauschbetrag hätte, dass man eben mehr netto vom Brutto ausgezahlt bekommt und nicht im Folgejahr dann die Steuererklärung jetzt in diesem Jahr beispielsweise für 2024 machen muss. Je nachdem, wie lange es dann geht, gibt es eine hohe Wartezeit und dann bekommt man das Geld. Also das wäre ein konkretes Beispiel, wie man das Steuersystem vereinfachen könnte.
Bring gerne noch ein weiteres.
Ja, also ich glaube, dass auch die Fahrt zur Arbeit, ich meine, man muss sehen, man kann 30 Cent für die Fahrt zur Arbeit abrechnen für die ersten 20 Kilometer und dann ab dem 21. Kilometer 38 Cent. Jetzt will man es ändern zum 01.01.2026. Da hoffe ich, dass es kommt, dass man 38 Cent für alle Kilometer absetzen kann, zumindest beim Weg zur Arbeit. Aber da muss man natürlich schon sehen, wenn man jetzt auf dem ländlichen Raum wohnt, ich bin auch im ländlichen Raum groß geworden und dann zur Arbeit fährt, ist es so, dass man wahrscheinlich auch 2026 mit 38 Cent pro Kilometer nicht mehr seine Kosten decken kann, weil es ist auch nur der Hinweg zur Arbeit, den man von der Steuer absetzen kann. Das heißt, die Kosten sind viel höher. Aus meiner Sicht müssten da auch diese Pauschalbeträge hoch. Ja, also zumindest mal auf 45 Cent, das ist noch sehr konservativ gerechnet, dass man eben diese Kosten besser absetzen kann, einheitlich. Aus meiner Sicht kann man auch Regelungen beim Homeoffice beispielsweise vereinfachen. Da könnte man eine ganze Sendung machen. Was ist Arbeitszimmer? Was ist ein häusliches Arbeitszimmer? Was ist ein Homeoffice? Eine Arbeits- Ecke zählt nicht als abgeschlossenes Arbeitszimmer.
Es braucht Mauern. Also
genau, man muss
Wände.
Genau den Mittelpunkt der Arbeit da verbringen. Die Regelungen sind sehr streng. Im Homeoffice muss ich auch schauen, bei der Homeoffice-Pauschale, wie 6 Euro am Tag, wie viele Tage war ich im Homeoffice, wie viele bin ich hingefahren. Die Frage ist es, notwendig oder sagt man nicht, okay, man macht einen Pauschalbetrag, ich weiß nicht, 1000 Euro so fürs Homeoffice oder 1500 und dann sind diese ganzen Regelungen, wo ich dann tageweise eintragen muss, wann war ich im Homeoffice, weil wenn man so einen durchschnittlichen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin dann im Folgejahr fragt, ja, wie sieht's denn aus, also du hast einen Job gewechselt im März, wie viele Tage warst du denn im Homeoffice? 112, 114,
so.
Kameraden, man könnte es dokumentieren, aber ja. In der Praxis, ja. Ist es natürlich alles sehr theoretisch, ja, und aus meiner Sicht gerade solche Pauschbeträge einheitlich machen, nicht groß rumrechnen, keine Sonderregelung etc. pp., da wäre schon einiges getan.
Wenn man das umdreht, die größten Probleme für Privatpersonen im Steuersystem, ist es genau das, diese Kleinteiligkeit?
Ich glaube schon, diese Kleinteiligkeit, die unterschiedlichen Regelungen und dass man es zum Teil auch nicht versteht. Also auch wenn Sachen geändert werden, für was gilt das jetzt? Ja, jetzt beispielsweise, wer einen Firmenwagen hat, da gab es jetzt auch wieder neue Regelungen zum 1. Juli. Und dann ist eben die Frage, was ist es für ein Firmenwagen? Da fängt schon an, ist es ein Elektrowagen, ist es ein Hybrid? Wenn ja, ist es ein Plug-in-Hybrid, der die Reichweitengrenzen erfüllt? Ja, ist es ein reines Elektroauto? Wie wird's genutzt? Ja, mit der 1%-Regelung, mit dem Fahrtenbuch? Und da haben wir ja noch gar kein Problem gelöst. Wir gucken ja erstmal, was ist? Und dann definiert man das und dann gibt's verschiedenste steuerliche Regelungen. Also es kann sein, dass ich einen Firmenwagen habe, aber wirklich mehrere Regelungen, wenn ich 5 Firmenwägen habe, 5-mal unterschiedlich diese Privatnutzung versteuern muss. Also das ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen und so geht's eben bis ins kleinste Detail runter. Homeoffice haben wir angesprochen. Wenn man keinen Firmenwagen hat, das sind ja die meisten, wie rechne ich dann meine Kilometer zur Arbeit ab? Was bedeutet das? Ich glaube, es ist in dieser Detailtiefe nicht unbedingt notwendig.
Und vor allen Dingen auch schwer zu vermitteln. Es gibt ja das Beispiel von der Mehrwertsteuer in der Gastro. Wenn man einen Cappuccino mit Kuhmilch kauft, hat man einen anderen Mehrwertsteuersatz, als wenn man einen Cappuccino mit Hafermilch kauft.
Ja, da sagt das Gesetz, ja, dass Milch nur das Gemälk von Tieren ist. Ja, und eben Hafertrinks keine Milch sind, ist aus meiner Sicht auch ein Beispiel absoluter Nonsens, ja, weil ob ich jetzt mein Cappuccino mit Hafermilch, Sojamilch, Kokosmilch, normaler Milch trinke, da ist ja die Frage, muss es da unterschiedliche Steuerregelungen geben? Und da hört es ja auch nicht auf. Da kann man wieder dieses Beispiel machen mit der Detailtiefe. Es wäre schön, wenn es da aufhören würde, dass ich den Cappuccino mit Hafer trinke oder normaler Kuhmilch trinke. Aber ist ja noch so, nehme ich ihn to go mit? Nehme ich ihn nicht to go mit? Falls ja, ist der Milchanteil bei 75% oder mehr, ja, habe ich 7% Umsatzsteuer, sonst 19. Also man sieht, es ist nicht nur Hafertrink, Kuhmilch, sondern es ist in der Detailtiefe to go, nicht to go, Milchanteil 75% nicht. Und die Frage ist halt, ob es ein Land voranbringt, wenn ich in der Detailtiefe den Cappuccino regle.
Die Frage ist auch noch, ob es aufgeschäumt ist. Nee, das wäre noch schlimmer. Wie würdest du denn die Arbeit der Finanzminister in den letzten Jahren beurteilen? Also jetzt ob ein Lindner oder davor ein Scholz oder jetzt ein Klingbeil, siehst du da Unterschiede in der Herangehensweise oder ist es relativ egal, wer da sitzt?
Ja, was mich auf jeden Fall hier bei der jetzigen Regierung gewundert hat, dass es relativ schnell ging, bis Gesetze umgesetzt worden sind. Wir hatten es ja kurz mit dem Firmenwagen. Es kommt jetzt für Elektrofirmenwagen wirklich eine sehr große Steuerentlastung. Hat mich persönlich ein bisschen gewundert, weil das Finanzministerium ist ja mittlerweile SPD geführt. Man kann jetzt Elektrofirmenwagen bis zu einem Bruttolistenpreis von 100.000 Euro und das ist sicherlich nicht der Golf, ne? Mit der günstigen 0,25% Besteuerung fahren. Der Körperschaftsteuersatz soll gesenkt werden, zwar erst ab 2028, aber dann auf 10% im Jahr 2032.
Sag mal in einem Satz, was die Körperschaftsteuer ist.
Die Körperschaftsteuer zahlen Kapitalgesellschaften wie GmbHs zusätzlich zur Gewerbesteuer. Ne? Kapitalgesellschaft hat im Schnitt eine Steuerbelastung von 29,9%. Die Gewerbesteuer ist unterschiedlich hoch, je nachdem, wo das Unternehmen den Sitz hat.
Und wird gesenkt.
Genau, die Körperschaftssteuer wird gesenkt. Die Gewerbesteuer ist eben individuell, je nach Unternehmenssitz. Und die Körperschaftssteuer wird jetzt gesenkt werden von aktuell 15% auf 10%. Und das ist schon ganz interessant, weil man würde ja eigentlich denken, okay, das hätte eher Christian Lindner mit der FDP gemacht. Und das war es ja noch nicht. Es kommt ein sogenannter Investitionsbooster, Sonderabschreibung von 30%. Also alles das, was man eigentlich gedacht hat, Christian Lindner und die FDP macht das im Bundesfinanzministerium, wird jetzt von der SPD, Lars Klingbeil, umgesetzt. Also eher verwunderlich. Ich würde mal sagen, da geht's bei Lars Klingbeil und der SPD mehr voran. Ja, aber die Inhalte sind schon, also mehr als FDP-nah, würde ich mal sagen. Ja.
Spannend. Also da schon eine relativ positive Bewertung auf den ersten Metern. Lass uns nochmal über den Stand der Steuerinfrastruktur sprechen. Andere Länder sind uns ja meilenweit voraus. Sei es jetzt Estland, Österreich, Schweden. Da genügt teilweise eine kurze Bestätigung des Arbeitnehmers und schon ist die Steuer eingereicht. In Deutschland kann es viele Stunden dauern. Viele Leute sitzen wirklich Stunden an ihrer Steuererklärung. Macht der Staat seinen Bürgern da nicht das Leben schwer?
Ja, aus meiner Sicht schon. Es ist schon in der besprochenen Detailtiefe wirklich schwer. Für jemanden, der nichts mit Steuern zu tun hat. Es machen ja auch Bäcker, Metzger, andere Berufsgruppen ihre Steuererklärung und da ist es schon sehr schwer. Da kann man natürlich an anderen Ländern uns ein Vorbild nehmen und das einfacher machen, dass man eben vielleicht sogar automatisiert die Sachen meldet, die Steuer wird berechnet, weil die Daten hat man ja. Man weiß, wo die Leute wohnen und man weiß über die Lohnabrechnung, wo sie arbeiten. Also dass dann jemand über Google Maps beispielsweise die kürzesten Weg zur Arbeit ausrechnen muss, das dann eintragen muss, noch schauen kann, war ich irgendwie 20, 23 oder 24 Tage im Homeoffice. Das muss aus meiner Sicht nicht unbedingt sein. Also da gerade bei Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen ist aus meiner Sicht schon möglich, das stark zu vereinfachen. Wo es, glaube ich, schwer werden wird, ist wenn jetzt noch andere Fälle außerhalb von nicht selbstständiger Arbeit anfallen, beispielsweise eben Einkünfte von GmbHs oder Personengesellschaften und so weiter, dass man da eine Vereinfachung sehen, das glaube ich nicht. Aber klar, für die meisten Bürger und Bürgerinnen könnte man das Steuerrecht schon vereinfachen.
Welche Rolle spielt da mal wieder unser Platz bei der Digitalisierung? Also wir sind schon wieder nicht gerade ganz vorne mit dabei.
Ja, man sieht schon, wie die Apps designt werden, auch vom Staat. Also das offizielle Portal ist ja elster.de und dann gibt es aber viele private Anbieter, die ich jetzt hier nicht nennen mag, die einfacher sind. Und da frage ich mich natürlich schon, warum sind jetzt eigentlich, kann man sagen, alle kommerziellen Steuer-Apps einfacher als Elster, also das offizielle Portal. Und da denke ich mir manchmal auch, ja, keine Ahnung, warum sagt der Staat nicht, ich kaufe mal beispielsweise so eine App oder ich baue selber eine App und lass dann die Bürger und Bürgerinnen einfach die Steuererklärung machen. Jetzt ist nicht alles schlecht. Elster, das offizielle Portal, hat sich in den letzten Jahren auch gemacht. Es gibt mittlerweile Hinweise, Fehlerhinweise, Tipps in Anführungszeichen. Also es ist nicht alles schlecht. Es geht auch in die richtige Richtung, aber aus meiner Sicht zu langsam. Also da könnte der Staat schon einiges machen. Noch in der Digitalisierung.
Viele verbringen aber auch stundenlang mit der Steuererklärung, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Und was sind denn die häufigsten Fehler bei der Steuererklärung, die die Leute machen?
Ja, ich glaube, die häufigsten Fehler sind so unbewusste Fehler. Ja, also beispielsweise, man setzt den falschen Weg zur Arbeit an. Ja, man fährt vielleicht eine andere Strecke, die ein bisschen länger ist, weil sie angenehmer ist, vielleicht sogar schneller ist und setzt dann einen höheren Kilometerweg an. Ich glaube, die wenigsten, ja, hinterziehen Steuern bewusst und machen da illegale Sachen, sondern oft ist es halt, sind so Eintragungsfehler. Aber ich glaube, man sollte nicht so viel Angst vor der Steuererklärung haben. Es gibt beim offiziellen Portal elster.de, wenn man eben solche Eintragungen macht, nochmal mittlerweile die Möglichkeit, das zu prüfen. Mhm. Da wird eben auch Plausibilität geprüft. Kann das eigentlich sein, was ich hier eingebe? Und dann kann man mittlerweile sehen, okay, an dem und dem Punkt in der Steuererklärung, ja, da sollte ich nochmal nachhaken, haken. Oft ist es auch so, dass Anlagen beispielsweise vergessen werden. Ja, wenn man jetzt beispielsweise ein Kind hat, dass man aus Versehen nicht wie die Anlage Kind noch mit ausfüllt oder so. Da gibt's aber auch vom offiziellen Portal, ich will ja nicht nur schimpfen, gibt's auch diesen Anlageassistenten. Da kann man am Anfang, wenn man über das offizielle Elster-Portal die Steuererklärung macht, anwählen, okay, ich habe Kinder beispielsweise, ich hatte andere Fälle, und dann sucht Elster einem die passenden Anlagen raus. Ich glaube, man sollte da nicht zu viel Angst haben. Manche denken ja, wenn sie irgendwie einen Zahlendreher in der Steuererklärung drin haben, sie kommen irgendwie gleich in den Knast. Aber da kann man beruhigen. Also oft passiert da gar nichts. Da wird es eben korrigiert vom Finanzamt, und dann wird die Steuererstattung, ist es ja bei den meisten, dann überwiesen. Also aus meiner Sicht sollte man da keine Angst haben und sich an die Steuererklärung trauen.
Wenn ich extra oder unbewusst 10 Kilometer mehr veranschlage, merkt das jemand?
Ja, das kann schon gemerkt werden, weil man muss auch die Adresse eintragen. Und wenn man jetzt hier beispielsweise im Studio arbeitet und dann irgendwie nur 1 Kilometer weiter wohnt und dann schreibt man statt 1 Kilometer 10 Kilometer.
Gut, dann, das ist sehr offensichtlich.
Das ist sehr offensichtlich.
Aber wenn es 150 Kilometer sind und man gibt 10 mehr an?
Ja, es kommt immer drauf an. Es kann schon sein, dass es durchrutscht. Aber man muss auch schauen, nur weil was beim Finanzamt durchgeht, heißt es nicht, dass es dann safe ist. Also bei Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, klar, sowas kann vorkommen, aber oft ist es auch so bei Unternehmen. Also Unternehmer, Unternehmerinnen setzen zum Teil private Ausgaben ab, die gehen dann durch, obwohl sie eigentlich hätten nicht durchgehen sollen. Und dann kann es aber sein, dass 4 Jahre rückwirkend eine Betriebsprüfung kommt, und da hat man schon wieder vergessen gehabt, dass man die Steuererklärung abgegeben hat. Und dann kommt rückwirkend die Betriebsprüfung, und dann müssen die Steuern nachgezahlt werden, gegebenenfalls mit Strafen, mit Zinsen. Also ich appelliere an die Steuerehrlichkeit.
Gib uns noch mal ein paar Tipps. Was sind denn so ehrliche Tipps, wo man sagt, okay, das vergessen Leute zu ihrem eigenen Nachteil? Wo verschenken Leute Geld?
Ja, wenn sie Arbeitsmittel anschaffen, die nicht vom Arbeitgeber übernommen werden. Viele denken, wenn sie jetzt im Homeoffice arbeiten und die Homeoffice-Pauschale ansetzen, dann darf ich nichts mehr absetzen. Aber die Homeoffice-Pauschale ist eben eine Pauschale fürs Homeoffice-Arbeitsmittel. Wenn ich mir beispielsweise einen Schreibtisch anschaffe, einen Bürostuhl anschaffe, vielleicht selbst noch ein Tablet zum Arbeiten anschaffe, dann kann ich die Sachen von der Steuer absetzen. Das geht im Anschaffungsjahr bis zu einem Betrag von 800 Euro netto. Das ist dann für die meisten eben mit 19% Umsatzsteuer drauf, wenn sie es kaufen, also 952 Euro brutto. Und da kann ich schon einen ordentlichen Stuhl beispielsweise anschaffen und den als Arbeitsmittel dann auch absetzen. Und wenn man jetzt sieht, okay, man hat irgendwie 1200 Euro Homeoffice-Pauschale angesetzt, dann kann es natürlich schon sein, wenn ich noch einen Stuhl habe, einen Tisch habe, dass allein die Arbeitsmittel dann dazu führen, dass ich eben wirklich mehr Geld zurückbekomme. Diese Sachen sollte man ansetzen und auch schauen, dass man die Belege sammelt. Wenn man sich jetzt nicht so sicher ist, was kann man absetzen, was kann man nicht absetzen, gern mal lieber einen Beleg mehr aufbewahren und dann vielleicht auch nochmal sprechen mit jemand, was kann ich absetzen, was kann ich nicht absetzen. Man muss die Belege nicht mehr einreichen, aber wenn das Finanzamt die Belege will, dann sollte ich sie eben parat haben. Ja, und dann die besprochenen Sachen, ja, Fahrtkosten beispielsweise sollte ich absetzen. Da kommt eine häufige Frage immer, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie nicht so einen langen Arbeitsweg habe, dann mache ich doch lieber die Homeoffice-Pauschale, kriegt ja eh keiner mit. Ja, also Vorsicht, ja, wirklich das angeben, was auch wirklich stimmt, weil oft sind die Auswirkungen da marginal, und da irgendwas Falsches angeben, nur dass man irgendwie 2 Euro erstmal vielleicht mehr rauskriegt, also da sollte man aufpassen. Ja, dann Versicherung etc. pp., aber es kann schon sein, dass die Höchstbeträge ja dazu führen, und auch mit dem besprochenen Arbeitnehmerpauschbetrag, dass man vielleicht nichts zurückbekommt. Also das Ziel muss immer sein, über diese gut 1200 Euro Arbeitnehmerpauschbetrag zu kommen, dass es sich auswirkt. Und da sind eben solche Sachen wie beispielsweise Arbeitsmittel, Fahrtkosten etc. schon gut.
Kann es denn sein, wenn du sagst, okay, ich habe hier so ein Homeoffice, habe so ein kleines Büro hier, stimmt aber nicht. Kann das sein, dass jemand vorbeikommt und sagt, zeig mir das mal?
Tatsächlich. Also da gab es einen Fall von einer Unternehmensberaterin, die hat ein Arbeitszimmer abgesetzt und dann hat der Finanzbeamte gesagt, also glaube ich nicht. Ja, also von deiner Tätigkeit und so weiter. Ich glaube nicht, dass in dieser Wohnung da so ein abgeschlossenes Arbeitszimmer ist. Und dann hat sie Skizzen eingereicht und der Finanzbeamte hat es immer noch nicht geglaubt. Und dann haben sie die Steuerfahndung losgeschickt und haben die Privatwohnung besichtigen wollen. Das ging wirklich ganz nach oben vors Gericht. Und da wurde klargestellt, also selbst wenn ich hier ein Arbeitszimmer absetze, wo ein Finanzbeamter nicht denkt, dass da ein Arbeitszimmer ist, wenn ich da mitwirke, beispielsweise Skizzen schicke, dann darf ich nicht in die Wohnung rein. Ja, also Unversehrtheit der Wohnung etc. Also da wird schon geprüft. Das war jetzt ein Extremfall. Das wurde auch vor Gericht geklärt, dass es rechtswidrig war, dass der Steuerfahnder nicht unangekündigt einfach mal klingeln kann und sagen mal hier, Frau Müller, wo ist denn das Arbeitszimmer? Aber es wird schon geprüft. Das war natürlich ein Extremfall, aber dass man Skizzen beispielsweise vom Wohnungsgrundriss einreichen muss, weil wenn ich keinen abgeschlossenen Raum habe, was weiß ich, in einer Loftwohnung beispielsweise, dann ist es halt schwer, einen abgeschlossenen Raum als Arbeitszimmer abzusetzen.
Mal ganz ehrlich, wir haben schon über die Angst gerade gesprochen vom Finanzamt. Ich habe auch selber anekdotische Evidenz, jetzt nicht immer den freundlichsten Kontakt mit dem Finanzamt gehabt. Was meinst du, muss das Finanzamt manchmal den harten Hund geben, um auch richtig zu prüfen und Steuerhinterziehung zu stoppen? Oder sollte es vor allem mehr Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger sein?
Ich bin der persönlichen Meinung, dass das Finanzamt Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger sein sollte, weil die Finanzbeamten werden natürlich auch von den Steuern bezahlt. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt alles so ultra lasch wäre, dann wird halt auch jeder machen, was er will. Wenn man eh schon sicher wäre, man kann irgendwas absetzen und es kommt nie raus, dann wird auch mehr Schindluder getrieben werden. Nichtsdestotrotz sind meine Erfahrungen mit dem Finanzamt sehr unterschiedlich. Ich habe einmal, da habe ich noch in der Steuerkanzlei gearbeitet, einen Fall gehabt von der Umsatzsteuer-Sonderprüfung und sogar einer Umsatzsteuer-Nachschau. Da kann man auch unangekündigt zu den Geschäftszeiten dann klingeln und sagen, ich will rein. Und da kann man dann auch rein als Finanzamt. Und da habe ich eine sehr, sehr nette Dame gehabt. Da war eine große Internetplattform, hat es im Bundeszentralamt für Steuern gemeldet, das wieder rund im lokalen Finanzamt. Und dann war die dann da. Und das war ganz interessant, dass dann die Finanzbeamtin das eingeordnet hat, ruhig und sachlich geklärt hat und freundlich war und auch den Mandant der Kanzlei beruhigt hat, ja, weil sie auch, glaube ich, gemerkt hat, er hat das jetzt nicht mit Absicht gemacht. Ja. Und ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, also sehr, sehr positive Erfahrungen wie mit dem Finanzamt, zum Teil auch negative. Da kommt es wirklich auch auf den Menschen an, aber das ist, denke ich, nicht nur beim Finanzamt so, sondern es gilt für Ärzte etc. pp. Es ist sehr divers, auf wen man trifft. Manche sehen schon das große Ganze, dass natürlich Steuern gezahlt werden müssen, klar, aber dass natürlich die Steuereinnahmen auch dazu dienen, dass man beispielsweise ja die öffentliche Hand, Finanzbeamte etc. dann auch mitfinanzieren kann überhaupt.
Zum Abschluss von dem Thema vielleicht, wir haben eben gerade schon über den Milchanteil im Kaffee gesprochen. Hast du ein Einzelfallbeispiel, was so quasi das absurdeste Steuerproblem ist, was du je erlebt hast?
Also dieses Milchbeispiel vom Cappuccino ist tatsächlich in der breiten Masse tatsächlich ein Problem. Wir kommen sicherlich noch auf die Steuergerechtigkeit zu sprechen. Da will ich nochmal ein Beispiel vorwegnehmen. Die Erbschaft- und Schenkungssteuerbefreiung von mehr als 300 Wohneinheiten. Das ist auch so ein bisschen für die breite Masse noch weniger zu erklären, wie jetzt irgendwie Haferdrink oder Milch in der Umsatzsteuer. Da kann man sich schon fragen, müssen dann 290 Wohnungen nicht begünstigt werden, erst dann 301. Also da gibt es schon einige Geschichten, die ja ein bisschen sinnlos sind. Es sind viele in der Detailtiefe sinnvoll, so dass man eigentlich auch nicht mehr alle im Kopf haben kann. Ich bin ganz ehrlich, würdest du mich jetzt nach der Firmenwagenbesteuerung von Hybridfahrzeugen, ja, die 2022 zugelassen sind, fragen, wie viel Mindestkilometer sie laufen müssen als Plug-in-Hybrid, um die 0,5% Besteuerung statt der 1% bei den Benzinern und statt der 0,25% Besteuerung bei den Elektroautos zu haben, könnte ich dir so Pi mal Daumen sagen, aber nicht konkret. Und so gibt es so viele Detailtiefen in unterschiedlichen Themen. Ja, wird erstmal definiert, was ist es, dann gibt es dann gibt es eine Regelung, dann gibt es Ausnahmen von der Regelung, dann gibt es wieder Ausnahmen von der Ausnahme der Regelung. Also es gibt schon in vielen Bereichen Sachen, wo man sagt, das macht eigentlich keinen Sinn.
Dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter und wir haben uns das ausgedacht. Und zwar hatten wir vor kurzem erst einen Bundestagswahlkampf. Und verschiedene Parteien haben natürlich ganz verschiedene Herangehensweisen, wie sie gerne die Finanz- und Steuerpolitik in diesem Land gestalten würden. Und wir haben uns mal aus den Wahlprogrammen verschiedene Vorhaben rausgegriffen. Und du sagst mir jetzt, welche Partei das sein könnte.
Oh, okay.
Überstundenzuschläge bei Vollzeitbeschäftigung sollen steuerfrei gestellt werden.
Das war meines Wissens eine CDU-Forderung.
Genau, die Union. Hältst du da was von? Ist das machbar überhaupt? Da sagen viele, das kommt machbar irgendwie in der Umsetzung.
Naja, erstmal muss man sehen, Überstundenzuschläge, also nicht die kompletten Überstunden, wenn ich jetzt irgendwie statt 40 Stunden 44 Stunden arbeite, sind nicht komplett die 4 Stunden dann steuer- und abgabenfrei. Da ist die Bundesregierung so ein bisschen zurückgerudert. Die haben gesagt, sie prüfen es innerhalb der Koalition und haben schon mal gesagt, die Sozialversicherungsfreiheit von diesen Überstundenzuschlägen wird nicht kommen. Das heißt, man hat erstmal nur die Zuschläge der Überstunden und dann auch nicht sozialversicherungsfrei, sondern nur steuerfrei. Meines Wissens wird da aktuell geprüft, ob es Teilzeitbeschäftigte diskriminiert, ja, wenn nur Vollzeitbeschäftigte die Überstundenzuschläge steuerfrei bekommen. Sollte das kommen, ist es, glaube ich, bisschen überschätzt, weil A, eben nur die Überstunden und B, wäre es nicht beitragsfrei.
Das heißt, es macht den Braten nicht wirklich fett. Wie sieht es denn mit einer Deutschland-App aus, über die die Steuererklärung abgegeben werden kann?
Ich hoffe, dass die App eigentlich von allen gefordert wird. Eine moderne App, das ist eine gute Frage. Klingt so ein bisschen liberal, FDP-mäßig, ja, aber...
Sind die Grünen? Ich glaube auch, also man kann sagen, natürlich, es gibt sicherlich auch Forderungen, die auch von anderen Parteien unterstrichen werden, aber so steht es im Wahlprogramm. Wer will denn die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel komplett abschaffen?
Oh, das kann sogar sein, dass das auch, war das auch, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die CDU wollte es auf senken. Na, ja, da bin ich überfragt.
Das ist die Linke. Die Union und die FDP wollen beide auf die Gastro, also ich glaube, die Mehrwertsteuer auf Gastro-Erzeugnisse senken. Die Linke will das im Supermarkt auf Grundnahrungsmittel halt komplett auf Null bringen. Ja, ja. Ist das was du sagen würdest, macht Sinn oder würde da dem Staat wahnsinnig viel entgehen?
Ja gut, die Mehrwertsteuer ist schon eine enorme Einnahmequelle vom Staat. Ich kann den Grundgedanken verstehen, dass Lebensmittel günstiger werden sollen. Ich verstehe die Forderung, kann das auch nachvollziehen. Jeder hätte gerne günstigere Lebensmittel im Supermarkt, das ist logisch. Die Frage ist, sind nur zwei Fragen. A, ist es realistisch umsetzbar? Aus meiner Sicht nicht, ist auch nicht geplant jetzt bei der Koalition. Und dann ist die Frage, kommen dann diese Preissenkungen wirklich 1:1 beim Verbraucher an? Weil dann zu denken, okay, man hat jetzt statt 7% Mehrwertsteuer dann 0% und dann sind die Lebensmittel 7% günstiger. So einfach ist es dann auch nicht in der Marktwirtschaft.
Gibt die freie Preisgestaltung auch von Seiten der Erzeuger.
Genau, also ist ein netter Vorschlag, hört sich gut an, ist in der Praxis, glaube ich, aktuell zumindest nicht umsetzbar.
Wie sieht es denn mit einer international koordinierten Mindeststeuer für Superreiche aus?
Die Vermögenssteuer, das war in mehreren Wahlprogrammen tatsächlich drin.
Aber dass die international koordinierte Mindeststeuer unter den G20-Staaten, das hat eine Partei sehr spezifisch so gefordert.
Ja, SPD.
Richtig. Ja. Tatsächlich hat Olaf Scholz, als er hier saß, mit mir auch darüber geredet, hat aber auch gesagt, dass Leute wie ein Donald Trump sowas vielleicht nicht so gut fänden. Ja, ja. Wie sieht's denn aus mit einer Willkommensprämie von 20.000 Euro für neugeborene Babys, finanziert aus Steuermitteln?
Das klingt so ein bisschen nach AfD auch.
Richtig. Das ist auch so ein wilder Vorschlag. Ich habe es mal durchgerechnet. Bei 678.000 Neugeborenen im Jahr 2024 wären das schlappe 13,5 Milliarden Euro in Deutschland.
Ja, krass.
Ist das eine sinnvolle Investition, deiner Meinung nach?
Ja, also aktuell ist ja das Thema Finanzierbarkeit wirklich da. Ich meine, die Schuldenbremse wird jetzt gelockert. Ich glaube, dass da viele andere Sachen erstmal kommen, bevor dann diese Prämie ausgezahlt wird. Ja.
Arbeitgeber sollen Azubis und jungen Beschäftigten steuer- und abgabenfrei einen Zuschuss von bis zu 2000 Euro zum Führerschein geben können. Führerschein ist sauteuer geworden.
Ja, das stimmt. Ja, das hätte mich mal sollen fragen, als die Bundestagswahl, da war ich noch tiefer in den Wahlprogrammen.
Ist halt auch wirklich, also ich habe mir Dinge durchgeguckt, da sind irgendwie 80, 90 Seiten
zum,
teilweise.
Ja, zum Teil über,
aber
das weit über 100.
Sind die spannenden.
Ja, Sachen. Ja. Kann ich wirklich nur tippen. Ja, Linke?
SPD.
SPD, ja, das war mein zweiter Tipp. Ja.
Genau, und dann würde ich sagen, einen haben wir noch. Die Luftverkehrssteuer, also die Steuer auf Flugtickets, soll gestrichen werden.
Das könnte tatsächlich CDU, FDP sein.
FDP tatsächlich. Ja. Genau, irgendwie, da haben sich natürlich viele drüber aufgeregt und haben gesagt, irgendwie, wie kann es denn sein, dass wir reden ja jetzt gerade darüber, dass Bahntickets quasi billiger werden sollen, fliegen teurer. Und die FDP hat es umgedreht und gesagt, nee, für den Standort Deutschland ist das wichtig, dass es eben diese Steuer nicht gibt.
Ja.
Ist das, wie viel nimmt der Staat darüber ein, über so eine Luftverkehrssteuer?
Das ist, glaube ich, auch eine Bagatellsteuer, also ganz wenig. Also die großen Steuerarten sind der Umsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer, Lohn- und Einkommensteuer, auch die Körperschaftssteuer. Also das ist auch, also dürfte marginal sein. Ja.
Dann würde ich sagen, wir gehen weiter aufs nächste Thema.
In Deutschland liegt ein Großteil des Reichtums bei wenigen. Die obersten 10% besitzen mehr als die Hälfte des Vermögens. Das Steuersystem spielt dabei eine große Rolle. Denn während Löhne stark besteuert werden, hinkt die Besteuerung von Kapitalanlagen und Erbschaften oft hinterher. Außerdem gibt es jede Menge legale Steuerschlupflöcher. Aber wie könnte ein gerechtes Steuersystem aussehen, von dem mehr Menschen in diesem Land profitieren?
Das ist die Frage und wir wollen heute nicht nur darüber sprechen, wie das Steuersystem in Deutschland einfacher werden kann, sondern auch, wie es gerechter werden kann. Und wenn wir hier Politikerinnen und Politiker im Podcast haben, dann gehen die Meinungen darüber, wer, wo, wie, weniger oder mehr zu Steuern zahlen soll, ziemlich auseinander. Findest du das deutsche Steuersystem so allgemein gerecht?
Es gibt auf jeden Fall einen Leistungsfähigkeitsgedanken, also einen progressiven Steuertarif in der Einkommensteuer zumindest. Also wer mehr verdient, mehr zu versteuerndes Einkommen hat, zahlt auch mehr Steuern. Ja, beispielsweise bis zu einem Grundfreibetrag von 12.096 Euro, das gilt dann jährlich, zahlt man keine Einkommensteuer. Dann bei etwa 68.000 Euro startet der Spitzensteuersatz von 42% und dann bei etwa 280.000 Euro startet dann die Reichensteuer, so genannt, von 45%. Darauf kommen dann noch, wenn man in der Kirche ist, die Kirchensteuer plus noch der Soli. Der ist zwar abgeschafft, aber etwa 10% zahlen ihn noch. Unter anderem eben, wenn man im Reichensteuersatz in Anführungszeichen von 45% ist. Und da in die Einkommensteuer zählen dann auch andere Steuerarten, beispielsweise wenn jetzt jemand eine Personengesellschaft hat oder ein Einzelunternehmen oder Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, wird der Steuersatz auch erhöht. Also es kommt immer auf die Steuerart an, ja, wo eine Leistungsgerechtigkeit da ist. Auch bei der Erbschaftssteuer gibt es Freibeträge, ja, beispielsweise an Kinder von 400.000 Euro, an fremde Dritte. Ja, wenn man nicht verheiratet ist, zum Beispiel von 20.000 Euro, wenn man verheiratet ist von 500.000 Euro. Dann je nach Verwandtschaftsgrad und Höhe gibt es dann auch höhere Erbschaftssteuersätze bis 50%. Es gibt schon Sachen, die gerecht sind. Ja, wie auch immer mal gerecht definiert, ist aber die Frage.
Immer Ansichtssache.
Es gibt natürlich andere Bereiche, wo es weniger gerecht vermutlich zugeht. Ja.
Man hört aber immer, Deutschland besteuert Arbeit zu stark und Vermögen zu schwach. Ist was dran? Also die Vermögensteuer ist ausgesetzt so, aber auch wenn man schaut, irgendwie, wie sieht es aus mit Firmen oder mit Kapitalanlagen und sowas, da ist der Steuersatz geringer als bei Arbeit.
So einfach aus meiner Sicht kann man das nicht sehen. Jetzt machen wir mal ein Beispiel von einer GmbH. Mhm. Ja, jemand hat eine GmbH, macht da Geschäft, dann liegt die durchschnittliche Steuerbelastung bei 29,9%. Da wird man ja sagen, okay, das ist ja viel weniger, wie wenn ich jetzt irgendwie privat arbeiten gehe. Man muss aber sagen, dann ist das Geld in der GmbH drin. Wenn ich es privat ausgeben will, eine Vollausschüttung mache, bin ich mit einer GmbH bei gut 48%. Also im internationalen Vergleich spielt da Deutschland bei der Unternehmenssteuer am oberen Ende mit. Und zwar nicht, dass man wenig Steuern zahlt, sondern dass man eben viel Steuern zahlt.
Friedrich Merz hat sich diesen Sommer ein bisschen in die Nesseln gesetzt und behauptet, die Vermögensteuer würde gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstoßen. Das stimmt so nicht. Sie ist nicht verfassungswidrig. Im Gegenteil, sie wird sogar explizit im Grundgesetz als Möglichkeit genannt. Wie sinnvoll fändest du eine Vermögenssteuer oder eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer?
Da vielleicht noch kurze Einordnung. Das wurde vom Bundesverfassungsgericht 1995 verhandelt und dann ab 1997 ausgesetzt. Der Grundsatz war, dass unterschiedliche Vermögensarten, insbesondere Immobilien, steuerlich bevorzugt worden sind bei der Vermögensteuer. Das Vermögensteuergesetz, das kann man einfach googeln, das ist auch noch online und kann man sich durchklicken, wie bei jedem anderen Gesetz, ist es bloß nicht mehr aktuell aktiv. Ja. Die Vermögensteuer gab es damals. Da kann man nur so spekulieren, warum wurde denn die Vermögensteuer abgeschafft, beziehungsweise wurde nicht reformiert, abgeschafft ist ja nicht. Man hätte einfach sagen können, okay, man bewertet diese Sachen gleich, ja, Immobilien und andere Vermögenswerte. Das war damals gar nicht so leicht, weil irgendwie die Grundsteuerwerte noch aus den 60ern waren. Das heißt, man konnte da nicht einfach sagen, okay, jetzt machen wir mal schnell hier eine Reform. Jetzt allerdings, seit dem 01.01.2025 gibt es ja dann neue Grundsteuerwerte, die gelten. Die Grundsteuer wurde reformiert, die Bewertungsmodelle wurden angepasst auf die aktuellen Preise der Immobilien. Das heißt, man könnte theoretisch jetzt nochmal einen neuen Anlauf starten, weil man eben neue Immobilienpreise über die Grundsteuerreform hat. Da wäre es wahrscheinlich so, das ist halt aber in Deutschland, wir haben über die Detailtiefe gesprochen, dass es verschiedene Modelle gibt. Also Bayern hat beispielsweise ein ganz anderes Modell, ein Flächenmodell, wie jetzt andere Bundesländer. Und da müsste man mal schauen, vermutlich wird die Bewertung dann nur mit dem Bundesmodell gelten, sonst hat man wieder verfassungsrechtlich vermutlich Probleme. Aber es wäre wahrscheinlich jetzt einfacher, die Grundwerte, die Immobilienwerte zu bewerten, wie es noch damals war, da man aktuellere Werte hat. Also das war so ein bisschen der Hintergrund, warum die nicht mehr aktiv ist, nicht mehr richtig erhoben wird. Und die Frage, sollte man sie wieder einführen? Darüber kann man sich trefflich streiten.
Wird sich ja lohnen, finanziell.
Wird sich lohnen? Das ist auch eine gute Frage, wenn man jetzt in andere Länder schaut, jetzt Schweden.
Schweiz hat die Vermögenssteuer.
Genau.
Das hätte man nicht gedacht.
Genau. Schweden oder Frankreich hat es ja auch, zumindest für Immobilienwerte. Da war es so, da wurde die Vermögenssteuer wieder teilweise zumindest abgeschafft. Schweden wurde sie auch abgeschafft, weil es negative Auswirkungen auf Investitionen, Arbeitsplätze etc. hatte. Und die Vermögensteueraufkommen in anderen Ländern sind relativ gering. Die Frage ist halt, wie viel könnte Deutschland über eine Vermögensteuer an Steuereinnahmen reinholen? Da kann man nur spekulieren, wie ist sie ausgestaltet? Wer ist davon befreit? Gibt es Freibeträge beispielsweise von 2 Millionen oder so? Werden selbstgenutzte Immobilien da auch mit reingezogen? Und dann ist ja die Frage, wie ist das Steueraufkommen? Weil natürlich, wir leben in einer digitalen Welt, ist noch was anderes als 1997. Ja, es gibt andere Mittel und Wege zu arbeiten mittlerweile, andere Möglichkeiten auch Vermögen zu verschieben. Das ist halt die Frage, wie viel wird's einbringen? Und ich glaube, die Frage realistisch zu beantworten, sind es jetzt 1 Milliarde, 2 Milliarden, 15, 20 Milliarden, ist, also das wäre schon ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Und wenn man jetzt die ganzen Steuereinnahmen, die gesamten Steuereinnahmen von etwa 1000 Milliarden, also 1 Billion Euro sieht, über alle Bund, Länder, Gemeinden, dann wäre es vermutlich eher ein kleinerer Anteil.
Und vor allen Dingen, wie überprüft man das dann und wie kann man irgendwie ein Bitcoin-Wallet mit irgendwie einfakturieren und so. Lass uns mal über die Erbschaftssteuer reden. Die kommt immer wieder ins Spiel. Da geht es oft um fast schon obszön reiche Leute wie Susanne Klatten oder Stefan Quandt, BMW-Erben, die viele Milliarden besitzen. Wie kann man dafür sorgen, dass die einen größeren Beitrag leisten?
Die Frage ist, es gibt ja eine Verschonung von Betriebsvermögen. Mhm. Da kann ich die Ansicht schon verstehen, dass man sagt, okay, warum soll ich jetzt als Privatperson Erbschaftssteuer zahlen, wenn ich irgendwie von meiner Mutter beispielsweise eine vermietete Immobilie geschenkt bekomme, ja, oder von meinem Bruder oder wem auch immer. Und jetzt hat jemand einen Milliardenkonzern.
Google, keine Ahnung.
Genau. Und die sollen jetzt keine Erbschaftssteuern zahlen. Kann ich absolut nachvollziehen. Die Frage ist nur, wenn man jetzt mal, jetzt nehmen wir mal an, ich weiß nicht, BMW oder ein anderes Beispiel, man hat eine Unternehmensbilanz, dann ist es natürlich so, diese Milliardenwerte stecken jetzt nicht irgendwie bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse irgendwie auf dem Girokonto. Da ist jetzt nicht irgendwie eine Milliarde und dann noch ein paar Maschinen und dann war es das. Oft ist es so, dass diese liquiden Mittel, also das Geld, ja, das, was auf dem Konto liegt, nicht sonderlich groß ist, sondern das eben hauptsächlich dafür genutzt wird, um die Angestellten zu zahlen etc. pp. Es kann also sein, dass beispielsweise im Todesfall ein Unternehmen vererbt wird, was vielleicht, was weiß ich, 4.000, 5.000, 6.000 Euro auf dem Konto hat oder noch weniger oder vielleicht gar kein Geld. Und dann wird es vererbt und dann muss Erbschaftssteuer gezahlt werden. Da ist ja die Frage, warum gibt es diese Betriebsvermögensverschonung? Die ist ja an Bedingungen geknüpft. Beispielsweise muss ich 7 Jahre die Lohnsummen konstant halten, wenn ich jetzt beispielsweise ein Unternehmen für 26 Millionen Euro vererben möchte. Das ist dafür da, dass eben die Arbeitsplätze erhalten werden und dass eben nicht das Kapital abfließt, also sich Maschinen, Hallen etc. verkauft werden müssen, um dann die Erbschaftssteuer zu zahlen. Das Gegenargument kann man sagen, ja gut, dann kann man doch einfach zur Bank gehen und das finanzieren, um die Erbschaftssteuer zu zahlen. Aber so eine generelle Abschaffung von Betriebsvermögensverschonung und auch einer Vermögensteuer auf Betriebsvermögen. Also ich glaube, das kann man theoretisch machen, aber die Frage ist, was sind die Auswirkungen? Bleiben die Arbeitsplätze erhalten? Ist der Investitionsstandort Deutschland dann noch attraktiv? Das ist aus meiner Sicht ein gefährliches Spiel, das komplett abzuschaffen.
Vor kurzem ist der Fall der Familie Thiele durch die Presse gegangen. Die musste 4 Milliarden Euro Erbschaftssteuer zahlen. Allerdings nur, weil sie zu langsam bei der Ausnutzung von Steuerregelungen war. Eigentlich sollte das Vermögen des verstorbenen Heinz-Hermann Thiele in eine Familienstiftung fließen. Nur die ist blöderweise zu spät fertig geworden. Ist das nur die Spitze des Eisbergs von dem, was der Staat eigentlich bei den Superreichen einnehmen könnte?
Ich meine, Familienstiftungen sind schon ein Mittel, um Erbschaftssteuer zu vermeiden. Nicht ganz. Ich habe da auch ein paar Artikel drüber gelesen, was selten erwähnt wird. Es gibt auch eine Erbersatzsteuer. Ja, also die wird alle 30 Jahre fällig in der Familienstiftung, ob jemand stirbt oder nicht. Ja, die wird fällig. Das heißt, ganz von der Erbschaftssteuer befreit sind solche Familienstiftungen dann auch nicht. Klar, im Todesfall hätte man sicherlich über die Familienstiftung die Erbschaftssteuer erstmal vermeiden können. Man hätte sie dann 30 Jahre später gezahlt, ja, bei der Erbersatzsteuer. Aber ja, Familienstiftungen sind schon ein Mittel. Die Frage ist nur, wenn man jetzt die Erbschaftssteuer verschärft, gerade für Betriebsvermögen oder eine Vermögenssteuer oder gar eine Vermögensabgabe einführt, werden da nicht verstärkt Stiftungen, vielleicht sogar Stiftungen im Ausland gegründet und Vermögen verschoben? Das kann keiner so richtig beantworten. Kann auch sein, man führt das ein und sagt dann, ja, so schlimm war es gar nicht. Es kann aber auch sein, man führt es ein und sagt, oh, krass, dieser Grundgedanke, dass ich jetzt viel mehr Erbschaft und Vermögensteuer bekomme, hat dazu geführt, dass Investitionen nicht mehr in Deutschland getätigt werden, dass Kapital abwandert und dass Arbeitsplätze verloren gehen, war doch nicht so eine gute Idee. Ja, ist alles möglich.
Was sind denn Beispiele für legale Steuerschlupflöcher, die dringend geschlossen werden müssen?
Also ich persönlich finde, so bei Wohnungsbaugesellschaften braucht es wirklich eine Grenze von 300 Wohnungen, dass man da steuerfrei Immobilienvermögen ja, vererben kann. Die Bundesregierung hat damals gesagt, okay, das ist notwendig, weil man nicht will, dass durch die Erbschaftssteuer dann Wohnungsbestand verkauft wird, der vielleicht dann nicht mehr genutzt werden kann. Ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, finde, dass diese Spezialregelung der 300 Wohnungen, weil wo setzt man da die Grenze? Setzt man die bei 250, setzt man die bei 280, setzt man die bei 320 Wohnungen, da schon sehr, sag ich mal, sehr wohlwollend ist, ja. Und dann ist ja die Frage, beispielsweise, wenn ich jetzt ein Familienheim erbe, ich erbe beispielsweise das Elternhaus, die Eltern sind gestorben, ich ziehe selber ein. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das kann man auch steuerfrei erben. Die Bedingungen sind aber relativ streng. Ich muss 10 Jahre selbst in das Haus dann einziehen nach dem Tod der Eltern und es selbst zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Ist es jetzt gerecht für die, die jetzt kein Eigentum haben oder nicht? Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das ist sehr individuell. Ein anderer sagt, okay, ich kann doch jetzt nicht sagen, ich wohne da 10 Jahre irgendwie im Dorf meiner Eltern, dass ich da keine Erbschaftssteuer zahlen muss. Das Gerechtigkeitsempfinden ist halt sehr individuell, je nachdem, in was von einer Schicht man ist. Ja, hat man irgendwie ein Eigenheim, hat man kein Eigenheim, erbt man was, erbt man nichts, hat man Unternehmen, hat keine Unternehmen, und das ist aus meiner Sicht auch völlig okay. Und die Ansichten sind ja auch nicht falsch. Wenn jemand sagt, er will eine höhere Erbschaftssteuer, okay. Wenn jemand sagt, ich kann nicht im Familienheim 10 Jahre wohnen bleiben, weil ich nicht weiß, was ich in 2 Jahren beruflich mache, auch okay. Das ist halt eine individuelle Frage.
Lass uns mal aufs Thema Steuerhinterziehung schauen. Viele, viele Milliarden Euro gehen im Staat dadurch jedes Jahr verloren. Wie könnte man das besser machen?
Ja, ich glaube, dass man es besser verfolgen muss. Es gibt ja einen aktuellen Fall, ein eigenes Landesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in NRW. Ja, da wurde jetzt bekannt, dass etwa 300 Millionen Euro allein in Nordrhein-Westfalen an Steuern hinterzogen worden sind von Influencer und Influencerinnen.
Super spannendes Thema, ja.
Absolut. Und in dieser Höhe, man muss natürlich fairerweise sagen, da wurden jetzt 200 Verfahren gestartet, wenn die dann abgeschlossen sind, sind dann die 300 Millionen noch 300 Millionen oder ist es dann viel weniger, sei mal dahingestellt. Aber die Schätzung erstmal sind 300 Millionen allein in Nordrhein-Westfalen. Jetzt haben andere Bundesländer angekündigt, danach zu ziehen.
Gibt ja auch Influencer woanders.
Genau, ja. Ja. Dubai beispielsweise.
Wo die dann abwandern, das ist tatsächlich ein zu beobachtendes Phänomen, dass Content-Creator bei steigenden Umsätzen dann einfach ins Ausland abwandern, dann halt den Content aus Dubai machen, aber trotzdem natürlich für den deutschen Markt. So, wie kann man dem denn beikommen? Wo ist die Schwierigkeit denn da auch?
Ja, also erstmal, glaube ich, sehen viele Influencer die Schwierigkeiten, nicht einfach mal nach Dubai auszuwandern, weil es gibt natürlich schon jetzt Mechanismen wie die Entstrickungsbesteuerung oder die Wegzugsteuer, die dann greift, wenn jetzt beispielsweise ein deutscher Influencer eine GmbH hat und dann so guckt, was er Steuern zahlt und denkt, ach, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, jetzt ziehe ich nach Dubai. Ja, so einfach ist es nicht, wenn der irgendwie 100% Gesellschafter an seiner Influencer GmbH ist, nach Dubai zieht und das Finanzamt dann sagt, ja, wir schätzen den Unternehmenswert auf, was weiß ich, 7 Millionen Euro. Ja, wir hätten gern gut 1,5 Millionen Euro Wegzugsteuer von dir. Und da wird es aus meiner Sicht auch Fälle geben, weil man überlegt sich ja schon, wie kommen die 300 Millionen Euro zustande. Da müssen ja im Prinzip manche in den Millionen auch sein. Sicherlich auch Wegzugsteuer ein Thema, was nicht gezahlt wurde. Also so einfach ist es Auswandern in andere Länder nicht. Das denkt man immer, dann haue ich halt ab. Ja, das ist so ein typisches Argument. Aber die Wegzugsteuer ist schon relativ scharf. So scharf, dass zum Beispiel auch bei Wegzügen in die Schweiz auch die Gerichte gesagt haben, okay, es muss irgendwo eine Stundungsmöglichkeiten geben, dass die Leute da irgendwie die Möglichkeit haben, das überhaupt zu zahlen. Also da ist schon relativ viel da. Die Frage ist natürlich, was macht man, wenn man davor auswandert? Ja, wenn man jetzt merkt, okay, hier läuft's und dann wandert man aus. Da sind die Mechanismen relativ schwach. Also die Steuerpflicht in Deutschland ist jetzt nicht an die Nationalität geknüpft. Wenn jemand auswandert, kann er sich, was weiß ich, in Dubai anmelden in der Free Zone und da sein Unternehmen machen. Also nur weil man jetzt Deutscher ist, heißt es nicht, dass man eine Steuerpflicht in Deutschland hat. Man braucht hier einen Wohnsitz oder zumindest mal einen gewöhnlichen Aufenthalt. In der Regel, man ist mehr als das halbe Jahr in Deutschland. Dann wird man steuerpflichtig, aber sowas, eine Steuerpflicht nach den Nationalstaaten, das gibt es in Deutschland jetzt nicht mehr.
Ist das deutsche Steuerrecht da auch einfach vielleicht nicht für gemacht? Also eine der Schwierigkeiten ist ja, dass es dann Kooperationen in Insta-Stories gibt. Die sind 24 Stunden online, kennen wir alle, dann sind die weg. Ist da, vielleicht tut sich dann Steuerrecht schwer, das nachzuvollziehen dann?
Ich glaube, man ist so ein bisschen hinten dran, wobei dieses Landesamt, man unterschätzt manchmal so ein bisschen die Behörden. Ja? Das Landesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in NRW hat Mechanismen, um eben solche Instagram-Stories auch nach diesen 24 Stunden noch rechtssicher dann auch vor Gericht zu verwerten. Das wurde auch jetzt von der Behördenleiterin nochmal angesprochen. Also zu denken, man macht da mal ein bisschen was, auch als Influencer, und dann bekommt es keiner mit. Also die leben jetzt auch nicht hinterm Mond. Ja? Also da gibt es Mechanismen. Und es ist vielleicht ein bisschen zeitverzögert bei einer neuen Entwicklung, dass die Behörden vielleicht ein bisschen zeitverzögert sind. Aber man darf die Finanzbehörden in Deutschland nicht unterschätzen. Ne?
Gab es denn bei deiner eigenen Arbeit in der Steuerkanzlei mal einen Moment, wo du selber nach Wegen gesucht hast, das System auszutricksen? Oder wo du dachtest, das kann doch nicht fair sein?
Nee, eigentlich nicht. Es gibt halt Unmengen an Regelungen, die man eben nutzen kann. Ich meine, die stehen im Gesetz. Man muss sie eben nur nutzen. Wir haben jetzt nie was Illegales gemacht, aber klar, man ist natürlich auch die Pflicht von so einer Steuerkanzlei, dass man eben, wenn jetzt ein Mandant, eine Mandantin kommt und sagt, ich habe den und den Fall, wie kann ich steuerlich am optimiertesten legal wohlgemerkt machen, dass man natürlich da schon schaut, was kann ich machen? Kann ich vielleicht das Unternehmen in eine andere Rechtsform umwandeln? Aber das sind alles legale Möglichkeiten, viele legale Möglichkeiten, dieses Steuersystem bietet. Ich habe selber nie was moralisch Fragwürdiges gemacht. Aber klar, man schaut natürlich, wenn man jetzt Sachen beispielsweise abschreibt, ja, wie mache ich das? Wie setze ich die Wirtschaftsgüter an, dass ich in dem Jahr weniger Steuern zahle? Man schaut schon mal ins nächste Jahr. Wie kann ich vielleicht in diesem Jahr noch ein bisschen weniger Steuern zahlen? Aber es gibt viele legale Mittel und Wege. Und klar, wenn jemand, der in eine Steuerkanzlei kommt, der will ja nicht die Antwort hören, ja, es gibt legale Wege, die Steuer zu vermeiden. Aber wir machen es halt nicht. Ja.
Weil das ist ja nicht fair. Ja. Also im Endeffekt ist man da seinen Klienten wahrscheinlich auch verpflichtet. Lass uns noch mal einen kleinen Ausblick zum Ende wagen. Welche von den Dingen, die du dir hier gewünscht hast, hältst du in der Umsetzung in den kommenden Jahren her für am realistischsten?
Die ordentliche Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrags. Ich glaube, wenn man den anheben würde, würde eine breite Masse von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen da eine Entlastung spüren. Man würde mehr netto vom Brutto ausgezahlt bekommen und man hätte nicht das Problem, dass man eben wirklich Belege sammeln muss, wirklich nachrechnen muss, was hat man wann im vergangenen Jahr gemacht und was nicht. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es eben umsetzbar ist. Wünschenswert wäre eine so eine vollautomatisierte Veranlagung, zumindest mal für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wie es in anderen Ländern gibt. Das halte ich für ein Stück weniger umsetzbar, aber trotzdem für wünschenswert.
Die Regierung Merz hat sich besonders das Thema Leistung muss sich lohnen auf die Fahnen geschrieben, ist jetzt nicht neu, zieht aber immer noch. Glaubst du, dass hart arbeitenden Menschen es nach dieser Legislatur finanziell spürbar besser gehen wird?
Ja, hart arbeitende Menschen sind natürlich auch die Mitte der Gesellschaft, ja. Pflegekräfte, Handwerker, Handwerkerinnen etc. pp. Da ist es so, dass im Koalitionsvertrag, ja, den kenne ich ein bisschen besser als die Wahlprogramme von vor ein paar Monaten, drin ist, dass zur Mitte der Legislatur auch die Einkommensteuersätze gesenkt werden. Wenn das kommt, ja. Wenn es nicht kommt, ist es zumindest mal fraglich, was man schon sagen muss. Es wurde auch kommuniziert, es wird jetzt erstmal praktisch, werden die Unternehmen entlastet, super Abschreibung etc. pp., um dann eben mehr Steuereinnahmen zu haben, die man dann auch verteilen kann. Nichtsdestotrotz, meine persönliche Meinung, man muss schon schauen, dass man die Sachen, die man sagt, auch einhält. Ein Punkt war beispielsweise die Senkung der Stromsteuer, steht auch im Koalitionsvertrag. Wir senken so zeitnah wie möglich die Stromsteuer für alle. Kam nicht flächendeckend.
Nur für Unternehmen, nicht für Privatpersonen.
Genau. Und man muss schon aufpassen, was man verspricht. Und jetzt ist ja die nächste Frage, ja, senkt man beispielsweise die Mehrwertsteuersätze in der Gastronomie, das wird auch nochmal beraten. Ja, und ein Gesetzesentwurf zur Senkung der Einkommensteuer gibt es noch nicht. Man hat ja jetzt schon die Körperschaftssteuer abgesenkt ab dem Jahr 2028. Ja, so. Also man schaut bei der Körperschaftssteuer aufs Jahr 2028, aber man schaut nicht bei der Einkommensteuererklärung aufs Jahr 2027. Das ist aus meiner Sicht irgendwo nachvollziehbar, klar, weil die Steuereinnahmen müssen da sein und dann kann man sie verteilen. Aber die Frage ist, ist der Fokus richtig gesetzt? Ja? Fühlt sich der durchschnittliche Wähler, die durchschnittliche Wählerin abgeholt, wenn schon mal perspektivisch ab dem Jahr 2028 bis zum Jahr 2032 die Körperschaftssteuer gesenkt wird? Ich halte die Maßnahme nicht für falsch, ja, vor allem wenn man international die Steuerbelastung anschaut. Aber die Frage ist, sollte man das so visionär machen oder sollte man auch nicht mal die Entlastung der breiten Mitte der Gesellschaft schon mal zumindest anteasern, Gesetz machen, dass das auch nicht vergessen wird?
Mhm. Im Koalitionsvertrag steht auch der schöne Satz, dass alles unter Finanzierungsvorbehalt steht. Da kann es dann auch manchmal am Ende noch enttäuschte Gesichter geben. Wenn du dir eine Person als den nächsten Finanzminister wünschen könntest, wer wäre das?
Ach, das ist, jetzt muss ich mal so politikermäßig antworten.
Du kannst auch, muss gar kein Politiker sein.
Das ist ganz interessant, weil ich habe es ja schon mal erwähnt, ich war schon relativ überrascht, was jetzt Lars Klingbeil in so kurzer Zeit, auch was für Maßnahmen er durchgesetzt hat. Manche, die jetzt mit dem Luxus-E-Auto bald durch Berlin fahren, werden sich freuen. Und was andere, beispielsweise Christian Lindner oder der FDP, da nicht durchgesetzt haben. Die Frage ist, wie stark ist so der Einfluss, ja, von einem einzelnen Minister auf so dieses Gesamtvorhaben? Ich meine, ist ja gut, dass es nicht so ein krasser Einfluss ist, weil wir haben eine parlamentarische Demokratie, ist ja gut, dass alle mitbestimmen. Mir fällt jetzt da aktuell keine Person ein. Aber klar, jemand, der irgendwie Ahnung vom Steuerrecht hat, wäre schon wünschenswert.
Zumal aber, man muss schon sagen, dass der Finanzminister natürlich als in einem sogenannten Querschnittsministerium natürlich den Finanzrahmen für die einzelnen Ministerien auch gut mitbestimmen kann, würde ich sagen. Fällt dir denn ein Song ein? Weil wir gehen hier immer mit Musik raus. Was gibt's einfach, ich frage mal ganz offen, gibt es momentan einen Song, der bei dir rauf und runter läuft?
Ach ja, ich höre ja viel Deutschrap. Die Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, so sinnbildlich für die Zukunft. Neulich habe ich mal so eine Playlist angemacht bei Spotify und dann kam von Nena Wunder geschehen. Und das ist doch auch bei der Steuerpolitik eigentlich ein guter Songtitel.
Ja. Wie gut, von denen habe ich ewig nichts gehört. Machen wir das, gehen wir raus und danke, dass du dabei warst.
Danke.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig...
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sage jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, hören wir noch mal kurz das Licht? Das scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Henk und in meinem Videopodcast Henkes Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internetpopkultur.
Also, guck mal, das finde ich jetzt ein bisschen respektvoll.
Und dich geht's doch gar nicht. Warte mal. Und dich geht's doch gar nicht.
Warte mal. Nico. Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund, ja, warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Nein! Und lade dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.